Es gibt so einen schönen Spruch, den ich so als Einstieg mal gewählt habe. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wer weiß, von wem das Lied ist? Schade. Jürgen von der Lippe. Genau. Der restliche Text ist jetzt nicht so erbaulich, aber dieser Einstieg fand ich jetzt gar nicht schlecht. Und Martin wird uns mal eine Grafik an die Wand werfen. Ich hoffe, man kann etwas erkennen. Ja, perfekt. Es wurde eine Erhebung gemacht, um was sich die Deutschen sorgen. Da könnt ihr jetzt einfach mal drauf gucken. Ich lese das jetzt mal nicht vor. Und wenn man das so sieht, denkt man, ach, das passt ja. Diese Datenerhebung war aus 2005, also schon 15, 16 Jahre her. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne das belegen zu können, es hat sich nichts geändert. Wir sorgen uns immer wieder um die gleichen Sachen. Und das ist irgendwo auch ein Stück weit nachdenkenswert. Ich bin gespannt, was uns Siegfried heute dazu sagen wird, zu diesen Sorgen. Ich möchte mit unserem Herrn reden. Lieber Vater im Himmel, hab jetzt Dank für diesen Gottesdienst. Wir wollen ihn in deinem Namen feiern und dir zur Ehre feiern. Öffne du unsere Herzen für dein Wort, für deine Gegenwart und für deine Liebe. Ich bitte dich, dass du mitten unter uns bist und uns den Gottesdienst segnest. Danke, dass du uns unaussprechlich lieb hast und dass du diese Welt überwunden hast. Amen. Wir hören auf ein weiteres Lied, Berge mich in deinen Arm. Die Lesung heute steht in Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Ich lese nach Hoffnung für alle. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel versorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschehe. Dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird sich für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Soweit das Wort Gottes. Wir hören das nächste Lied und dann die Predigt von Siegfried.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Jarin hat schon angedeutet, für mich kommen da ganz viele alte Erinnerungen. Meine erste Stelle war in Schotten und mit meinem damaligen Studienfreund Klaus Strobel haben wir uns jede Woche getroffen, einmal hier und einmal bei mir. Aber gut, ich bin nicht hier, um alte Geschichten zu erzählen. Es war bei einer Tagung, an der nahm Paul Deidenbeck teil. Ältere kennen vielleicht diesen Namen. Er war lange Jahre Pfarrer in Lüdenscheid und überregional in Deutschland bei ganz vielen Tagungen, von daher auch etwas bekannter, ein sehr origineller Mann. Der feierte an dieser Tagung seine diamantene Hochzeit mit seiner Frau. Und während dieser Feier fragte ein älterer Pfarrer, Bruder Deidenbeck, nimmt man sich einander auch nach 60 Ehejahren noch was vor? Bin ich verständlich, ist das okay? Also wenn jemand schlecht hat mit dem Hören, nicht mitbekommt, ich finde es gut, wenn man da einfach winkt oder irgendwie dazwischen ruft. Das hat nämlich keinen Sinn, hinterher zu sagen, das war vielleicht ganz gut, aber ich habe nichts verstanden. Ne? Also, wie gesagt, ganz ungeniert sich melden. Oder meine Mutter hat schon immer gesagt, du nuschelst. Das ist so eine Krankheit. Also er wurde gefragt, nimmt man sich nach 60 Ehejahren eigentlich noch was vor? Und dann, wie aus der Pistole geschossen, sagt Paul Deidenbeck, ja, meine Frau und ich, wir haben heute Morgen Jesus untereinander versprochen, bis wir aus dieser Zeit gerufen werden, uns das Sorgen und das Selbstmitleid zu verbieten. Uns das Sorgen, das Selbstmitleid zu verbieten. Also bei Selbstmitleid, das kann ich ja noch verstehen. Ja? Aber sich Sorgen zu verbieten, Sorgen nicht zu erlauben, die gehören doch zum Alltag. Ich denke, da nennen wir sie Margot. Sie kann schon einige Nächte nicht gut schlafen. Sie weiß, jetzt morgen steht der Arztbesuch an und dann wird der Befund da sein. Oder Robert prüft ständig seine Kontoauszüge hin und her, immer wieder. Und er weiß nicht, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen. Oder jetzt im Blick auf Corona. Unser Sohn, er arbeitet im sozialen Bereich in der Stadt in Gießen. Er erzählte jetzt von einer Kollegin, die hatte Corona gehabt. Und die kam und sagte, sag mal, ich habe so ein ganz komisches Gefühl in den Fußzehen, wie wenn die erfroren wären. Der hat das untersuchen lassen. Und dann sagt man ihr, das sind Corona-Zehen. Es gibt auch Corona-Finger. Das sind die Langzeitfolgen. Das macht schon Sorgen. Ich bin da jetzt nicht mehr so harmlos, obwohl ich ja meistens Homeoffice mache. Es gibt auch ganz normale, berechtigte Sorgen. Im Großen, wenn ich an Klimaerwärmung denke oder wenn ich sehe, wie zunehmend im Nationalismus in den vielen Ländern der Hass kommt, die Feindschaft, die Verachtung und im Kleinen behalte ich meine Stelle, hält die Tochter die Ehe der Tochter, wird meine Rente reichen, muss ich ins Pflegeheim, wer zahlt das? Sorgen, sagen wir, die sitzen im Nacken, die schlagen auf den Magen, die machen mürbe. Wir werden nervös, wir werden gereizt. Und Jesus sagt, es geht noch mehr. Im Gleichnis von der anvertrauten, von der Saat, die ausgestreut wird, sagt er, und Sorgen ersticken das Wort Gottes. Vielleicht kannst du erst mal einen Augenblick überlegen, was sind deine Sorgen? Oder was sind die Punkte, wo so typische Sorgen für dich sind, die immer wieder kommen? Es geht ja jetzt nicht hier darum, eine Predigt zu hören. Da hat man die Predigt gehört, einen Gottesdienst gefeiert und dann geht man wieder. Sondern es geht ja darum, dein Leben und der lebendige Gott. Und deswegen, was sind deine Sorgen? Überleg doch mal. Also Paul Deitmeck hat gesagt, sie erlauben sich keine mehr, sie verbieten sie sich. Und dazu lese ich jetzt mal einige Sätze aus dem Philipperbrief, die Paulus geschrieben hat, und die hauen irgendwie so in die gleiche Kerbe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wir haben vielleicht schon den Namen Sanssouci gehört. Weiß jemand, was das ist? Ein Schlösschen da bei Potsdam. Und was heißt das denn auf Deutsch? Weiß das auch jemand zufällig? Ohne Sorgen. Sanssouci, ohne Sorgen. Also ist das, was Paulus hier schreibt, ist das so Sanssouci, ohne Sorgen? Ich denke, um das zu verstehen, und da werden wir jetzt etwas, denke ich, deutlicher, mal überlegen, was sind Sorgen? Jemand hat es mal so formuliert, Sorgen sind der Versuch, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Sorgen sind der Versuch, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Das heißt, ich bin verantwortlich, dass ich mit dem Problem, mit dem, was mir Angst macht und Sorgen macht, dass ich damit fertig werde, dass meine Kräfte reichen, dass meine finanziellen Mittel dafür reichen. Bildlich gesprochen, für die Sorgen bin ich die erste Adresse. Es ist meine Aufgabe. Wie schaffe ich das? Und Paulus sagt, er sagt nicht nur, sorg nicht, sondern er sagt, geh an eine andere Adresse. Das ist der entscheidende Punkt heute Morgen. An welcher Adresse bleibe ich mit meinen Sorgen oder gehe ich hin? Zu mir oder zu dieser anderen Adresse? Er redet nicht wie ein Blinder von der Farbe. Paulus hatte Sorgen en masse. Aber er hat Erfahrung gemacht mit dieser anderen Adresse. Er hat Erfahrung gemacht, wenn ich mit all dem, was mir Sorgen macht, wenn ich zu dieser anderen Adresse gehe, dann bin ich da richtig. Da wird mir geholfen. Als Jesus damals Mensch war, da sind viele mit ihren Sorgen zu ihm gekommen. Die ausgestoßen waren, die Aussätzigen, Blinde, die verachtet da am Wegrand bettelten, gesellschaftlich Verstoßene, wie Prostituierte. Und sie kamen zu ihm. Er wurde ihre Adresse. Und sie haben erfahren, hier bin ich an der richtigen Adresse. Es geht heute Morgen hier bei so einer Aussage nicht vorrangig um eine Glaubensaussage, sondern es geht darum, ob Jesus für deinen Alltag, für deine konkreten Sorgen, ob er da deine Adresse werden kann. Also ganz konkret, sonst war es eine Predigt, aber nicht Wort Gottes. Und deswegen sagt Paulus, geht hin, geht zu dieser Adresse. Und er sagt, bittet, wendet euch, So, wenn man das genau anguckt, den griechischen Text, wendet euch in jeder Lage an Jesus. Also ob ihr beim Friseur sitzt, ob ihr auf der Autobahn seid, ob ihr im Büro seid oder sonst unterwegs, in jeder Lage wendet euch an diese Adresse. Auch dann, wenn diese befürchtete Situation, die dir Sorgen macht, wenn die eintritt, wende dich an diese Adresse. In jeder Lage und in allen Dingen, so steht es auch hier. Also, du musst nichts aussortieren, nicht zwischen kleinen und großen Sorgen, nicht zwischen geistlichen Sorgen, ist es geistlich oder ist es nicht geistlich. Für verlorene Schlüssel genauso wie für unheilbare Krankheit. In jeder Lage, in allen Dingen. Nichts, womit ich allein fertig werden muss. Ich habe ein Morgengebet, das ich öfters bete. Und das beginnt so, ein ganz einfaches. Es ist ein Gedicht eigentlich. Auch heute sei mein Leben in deine Hand gegeben, du allen Lebenssinn. In dir bin ich geborgen. Und dieses Tages Sorgen, sie drängen alle zu dir hin. Auch heute sei mein Leben in deine Hand gegeben, du allen Lebenssinn. In dir bin ich geborgen, diese Adresse. Und dieses Tages Sorgen, sie drängen alle zu dir hin. Bittet und dann sagt er noch und dankt. Also vorher. Wir wohnen ja schon ungefähr 20 Jahre in Holzheim. Da wir privat wohnen, können wir da auch noch wohnen. Das war meine letzte Stelle. Und mein Arbeitszimmer ist einen Stock höher als die Wohnung. Und immer wenn ich in mein Arbeitszimmer gehe, dann komme ich eine Treppe hoch, geht es um die Ecke und dann das Zimmer. Und genau an der Stelle, wo diese Kurve ist, zwischen zwei kleinen Fenstern, hängt dieser Satz. Der wurde bei irgendeiner Silvesterfreizeit 1988 mal geschrieben, ungefähr so groß, und zwar ganz freie Übersetzung, ganz persönlich. So mit der Hand, mach dir keine Sorgen. Du darfst Gott um alles bitten, sag ihm, was dir fehlt und danke ihm. Es vergeht eigentlich nicht einmal, und ich gehe oft rauf und runter, nicht einmal, wo ich nicht also davor ganz bewusst stehen bleibe. Mach dir keine Sorgen. Also seit 20 Jahren lese ich oft mehrmals am Tag diese Aufforderung. Darf Gott um alles bitten, ihm sagen, was mir fehlt. Und es kommen wir jetzt gerade nur auf den einen Punkt dann an und danke ihm. Und es gab öfters Situationen, wo ich schon große Befürchtungen hatte und Sorgen hatte. Und ihm also diese Sorgen zu sagen, gut, das ist das eine. Aber zu danken, im Voraus zu danken, wo das steht da und einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, aus Gehorsam, das eigentlich nicht, aber im Vertrauen habe ich ganz oft dann auch gedankt. Und schon ganz erstaunliche Erfahrungen gemacht. Wir hatten vor ein paar Tagen das Problem, dass ein Schlüsselbund verloren war. Und das war nicht ohne, da waren ganz zentrale Schlüssel dran. Es wäre teuer geworden. Und da fiel mir ein Halbsatz ein, den meine Frau vor ein paar Jahren in einem Buch gelesen hat und ja, den sie eine Weile praktiziert hat und immer wieder gesagt hat. Ein Buch, wo einer schreibt über teils schon erstaunliche Erfahrungen mit Gott. Und dieser Halbsatz heißt, als ich mich bemühte, für das neue Problem zu danken. Als ich mich bemühte, für das neue Problem zu danken. Der Satz fiel mir dann jetzt gestern wieder ein. Und dann haben wir das getan. Und er wurde erfreulicherweise gefunden. Als ich mich bemühte, für das neue Problem zu danken. Also ihm all das sagen, was mir fehlt. Und ihm schon, weil ich weiß, bei ihm ist es gut aufgehoben. Und er macht es gut und richtig. Ihm auch schon dafür zu danken. Deswegen sagt Paulus, sorgt nicht. Und er sagt damit, bleib doch nicht mit der Sorge bei dir. Du bist doch nicht die richtige Adresse. Sondern geh zu dieser anderen Adresse. Geh zu dem, bei dem du richtig gut aufgehoben bist. Und sag ihm deine Sorgen. Im letzten Lied hieß es, lass deine Sorgen bei Jesus liegen. Soweit ist es ja noch ganz gut. Ich hoffe auch ermutigend. Ich wünsche euch da viel Praxis. Aber was ist, wenn man das jetzt hier hört? Man macht das auch. Und es ändert sich nichts. Wenn die Ehe immer schlechter wird, und durch eine Erfahrung, die ich in der letzten Gemeinde vor Jahren gemacht habe, sagt es ja gar nichts, wenn ein Ehepaar immer wieder ganz zufrieden im Gottesdienst sitzt. Also man kann hier sitzen und das stimmt vorne und hinten nicht. Also, ich gebe die Sorge ab, ich bete drum und die Ehe wird schlimmer. Oder trotz vieler Gebete, die Situation ändert sich nicht. Es gibt keinen Ausweg aus der schwierigen Lage. Und es kommt vielleicht ganz anders, als ich erbeten habe. Und ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Oder die Krankheit des Kindes verschlechtert sich immer mehr. Und dann kreisen unsere Gedanken um diese Not. Und wir können kaum schlafen. Schlafen damit ein und wachen damit auf. Wir werden innerlich immer unruhiger und die Aussichten werden trostloser. Und wenn dann noch so fromme Trostworte kommen, die können einem bestohlen bleiben. Es gibt manchmal auch fromme Sätze, kriege ich zu viel. Ich bin halt nicht christlich sozialisiert aufgewachsen. Ja. Und was ist dann? Wenn man das jetzt im ersten Teil so gehört hat, aber wenn sich absolut nichts tut, wenn die Adresse auch nicht so besonders hilfreich ist, da muss man sich ja nichts vormachen. Kann man das lesen oder ist das Weise zu hell? Geht's? Da hinten auch? Ich denke immer, wenn ich mal so frage und da keine Antwort kommt, hat jemand vielleicht die Frage gar nicht gehört, ne? Dann wird der Friede Gottes, Ich habe hier mal eine andere Übersetzung, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Über eure Gedanken wachen, euch im Innersten bewahren, in Christus Jesus. Dann wird der Friede Gottes dich beschützen. Also ich wünsche mir ja, dass wir, jedenfalls bei mir, oder dass ihr bei Predigten schon sehr kritisch zuhört. Also nicht einfach verschluckt, offen für das Reden Gottes, aber schon ganz mit der eigenen Realität. Also wenn man wirklich ernsthafte Gründe zur Sorge hat, und ich sage das, geh an diese Adresse, und was ist dann die Antwort, die Paulus hier nennt? Dann wird der Friede Gottes, also was hat denn der Friede Gottes jetzt was Geistliches mit meiner konkreten finanziellen Not zu tun? Ist das die Erhörung? Friede Gottes. Hinter Begriffen steckt ja manchmal sehr viel. Covid-19. 117. Das sind Begriffe. Zahlen. Hiroshima. Zweiter Weltkrieg. Klimawandel. Alles nur Begriffe. Aber steckt unwahrscheinlich viel dahinter. Und wenn Paulus es sagt, und der Friede Gottes, dann steckt hinter diesem Begriff Friede Gottes unglaublich, unvorstellbar viel. Er schreibt im Kolosserbrief, in Kapitel 1, 19 und 20, es hat Gott gefallen, dass in ihm, in Jesus, alle Fülle, also die ganze Fülle Gottes wohnen sollte. Und er, Gott, durch Jesus alles mit sich versöhnte. Er sei im Himmel, auf Erden und im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Also hinter dem Begriff Frieden steckt der Opfertod Jesu. Steht die Passion Jesu, steht Karfreitag. Deswegen hat Sorgen jetzt auch mit Passion, dieser Passionszeit zu tun. Und was geschah an Karfreitag? Gott rechnete uns unsere Schuld nicht zu, sondern seinem Sohn. Also der von keiner Sünde wusste, der nichts mit irgendeiner Sünde am Hut hatte, den hat Gott behandelt wie einen, der schuld ist, der Sünde in Person ist, deine und meine. Er überträgt unsere Schuld seinem Sohn. Mit der einen Absicht, damit wir nicht ewig von ihm getrennt sind. In der letzten Zeit, das kann ich hier gar nicht so vermitteln, ganz persönliche Dinge lassen sich schlecht so vermitteln, wird mir immer weniger selbstverständlich diese unfassbare Liebe Gottes. Für Menschen, die überhaupt nicht an ihm interessiert sind, opfert er sich. Das einzige Ziel war von Golgatha, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Und durch den Tod Jesu ist Gott unser Vater geworden. Und sind wir Kinder Gottes geworden. Noch was persönlich in dem Zusammenhang. Natürlich weiß ich schon seit Jahrzehnten, dass ich Kind Gottes bin. Nicht? Das steht deutlich da. Aber erst vor kurzem ist das so tief oder etwas tiefer in mich eingedrungen. Und das ist so befreiend. Egal, was ich mache, auch wenn ich missbaue, ich bin Kind Gottes. Und da geht es nicht darum, dass ich was falsch gemacht habe, sondern es passt einfach nicht zu mir als Kind Gottes. Mein Vater im Himmel ist traurig. Ich möchte ihn doch nicht verletzen. Das ist möglich. Dieser Friede Gottes, diese Gemeinschaft mit dem Vater, dem Allmächtigen, der unser Vater sein will, ist immer noch verständlich. Ich glaube, bin ein bisschen leise geworden. Deswegen starb Jesus Christus. Und durch ihn, wenn du das angenommen hast, bist du Kind Gottes für Zeit und Ewigkeit. Es liegt alles, alles an Jesus Christus. Dieser Friede Gottes ist in Jesus Christus. Deswegen ist beides in diesem Vers etwas stärker hervorgehoben. Und deswegen suche es nie bei dir, sondern allein bei ihm. Und durch Jesus ist Gott der Allmächtige unser Vater. Und der Vater sorgt für seine Kinder. Oder gibt es hier einen Vater, der nicht für seine Kinder sorgt? Dass man das manchmal nicht gut macht, das weiß ich leider selbst. Aber das ist doch unsere Aufgabe. Und deswegen komme ich jetzt mal zu dem, was ist, wenn ich meine Sorgen sage und es ändert sich nichts? Ja, das ist durchaus möglich. Und doch kann ich in dem, was so belastend ist und belastend bleibt, geborgen sein. Tief geborgen sein. Der Name Corrie ten Boom ist sicher manchen bekannt. Diese Uhrmacherin, die Holländische, sie hat einen Juden versteckt und dann wurde die Familie ins KZ Buchenwald verschleppt. Ihre Schwester, ihr Vater sind dort umgekommen. Und sie erzählt mir aus dieser Zeit, wo sie im KZ waren. Da haben beide, ihre Schwester und sie, immer wieder gebetet: Ich bin heute sein Kind. Ich bin ganz geborgen. Ich bin in seiner Schule und in der jetzigen Situation, solange er will. Ich habe das über Jahre immer wieder mal gebetet, in verschiedenen Situationen. Im KZ. Ich bin heute sein Kind. Ich bin ganz geborgen. Das ist der Friede Gottes. In ihm geborgen. Ich bin in seiner Schule. Er will aus dieser Situation, er will, dass ich daraus lerne, reife. Und in der jetzigen Situation, solange er will. Oder sie hat es mal so gesagt: Schau um dich und du bist bedrängt. Schau in dich und du bist bedrückt. Schau auf Jesus und du kommst zur Ruhe. Wenn diese Frau das nicht gesagt hätte, wäre das für mich ein bisschen sehr fromm. Aber das ist ihre Erfahrung. In diesem Morgenlied, ich will nur ein paar Beispiele bringen von Geborgensein in dem, was mir Sorgen macht. In diesem Morgenlied heißt in der dritten Strophe: Dein bin ich alle Stunden, ob sie erfreuen, verwunden. Dein bin ich alle Stunden, ob sie erfreuen, verwunden. Oder vor Jahren wegen einer Erschöpfungsgeschichte musste ich mal raus. Ich war also so fertig. Und in diesen 4 Wochen habe ich mich vor allem an einem Lied orientiert. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentanz soll mich daraus vertreiben. Wer sich an ihn hält und wen er hält, wird unverrückt bleiben. Oder wir kennen den Psalm 23 und da heißt es zwischendrin: Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Ich habe von Ackerbau und Viehzucht keine Ahnung. Also ich bin allen hier als Frankfurter Städter total unterlegen. Ja? Also alle sind im Wissen um das, was so draußen passiert, meilenweit voraus. Aber durch das Buch eines professionellen Schäfers habe ich so manches da mitbekommen, den Blick auf Schafe. Und auch durch einen Freund, der in der Landwirtschaft aufgewachsen ist. Und dieser professionelle Schäfer, der auch aus diesen orientalischen Ländern kam, der sagt, die Schafe werden oft auf Sommerweiden getrieben und dahin geht es durch ganz dunkle, enge Schluchten. Und Schafe sind ganz ängstliche Tiere. Ich habe alles von dem. Ja? Und sie haben Panik. Und das ist ja die Erfahrung auch, die David als Schäfer beschreibt. Durchs dunkle Tal, das Tal der Todesschatten heißt es. Und dann steht da nicht, dann fürchte ich mich nicht. Ich finde das ganz wichtig, das steht nicht da, sondern ich fürchte kein Unglück. Das ist die Geborgenheit. Ein Schaf fürchtet sich, aber es braucht kein Unglück fürchten, weil der Schäfer da ist. Ich bin vielleicht schon schwer durcheinandergewirbelt, aber ich brauche kein Unglück fürchten. In dir ist Freude in allem Leide. Das ist Friede Gottes. Und den will er uns schenken und dazu will er uns immer wieder hinführen, in diese Geborgenheit. Durch den Tod Jesu ist die Adresse überhaupt möglich geworden. Und ich möchte noch mal das Bild ein bisschen weiter vertiefen. Durch den Tod Jesu, und wenn du das angenommen hast, ist diese Adresse eigentlich deine Heimat. Da ist Gott dein Vater. Eigentlich gehörst du dahin. Und gar nicht bei dir allein. Oder allein mit allem fertig werden musst. Leben als Christ ist Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Und mit den Sorgen verhalte ich mich immer noch so, als wäre ich gar kein Christ. Also ihm kann ich die Sorgen geben. Noch einen letzten Text, den habe ich vor kurzem gelesen, der hat mich sehr angesprochen. Da schreibt einer einen Blick auf Abende zum Einschlafen und sehr bedenkenswerte Texte. Und dann schreibt er, wenn wir manchmal abends ins Bett gehen, dann hängt noch manches vom Tag einem nach. Also nicht jedes Mal, aber kann nachhängen. Das sind so Altlasten, wie es heute so schön heißt. Und die können einen unwahrscheinlich beschweren. Und dann schreibt er, sie gehören an eine ganz bestimmte Stelle. Sie gehören an das Herz Gottes. Während unsere Sorgen uns tatsächlich herzkrank machen können, wenn wir sie nicht abgeben, schaden sie dem großen, liebenden Herzen Gottes nicht. Und jetzt sagt er, und das finde ich grandios, Sorgen haben ist Gottes Privileg. Diese Adresse. Unser Privileg ist es, von ihm umsorgt zu werden. Sorgen, ich muss damit fertig werden. Beten, auch mit Sorgen will ich mit Jesus leben. Und darum geht es letztlich. Es geht um das Leben mit Jesus, konkret am Beispiel der Sorgen. In vielen Stellen im Neuen Testament, die so ums praktische Verhalten gehen, geht es letztlich immer um die Frage, ich oder wir? Was wirst du tun? Jesus wird dir deine Sorge nicht wegnehmen. Du musst ihm schon geben. Und es erfordert Mut. Mut zu sagen, ich gebe sie dir und ich danke dir. Als ich mich bemühte, dafür zu danken, er lädt dich dazu ein, mit ihm zu leben, beim Vater zu Hause zu sein, mit deinen Sorgen. Es bleibt eigentlich eine Sorge übrig, nämlich nah bei Jesus zu sein. Ich lade euch ein, einige Augenblicke in der Stille das noch persönlich zu bedenken. Darf ich bitten, aufzustehen? Wir wollen noch beten. Danke, Herr Jesus Christus, und Anbetung für dieses unbegreifliche Opfer, das du gebracht hast für uns. Wir haben Worte dafür, wir sprechen darüber, wir lesen es und wir werden es immer nur an der Oberfläche erfassen können. Danke für diese Liebe, die du für uns bist. Du bist die vertrauenswürdige Adresse. Durch dich haben wir das neue Zuhause. Wir wissen, wo wir hingehen können. Und ich bitte dich, ermutige uns. Ermutige auch ganz konkret die unter uns, die jetzt Sorgen haben. Ermutige sie, zu dir zu kommen. Zeig ihnen den Weg zu dir. Wir bitten dich über unser persönliches Leben hinaus, für die Situation in unserem Land, in dieser Welt, mit all den großen Nöten, auch gerade jetzt wegen Corona. Du weißt, wie viele Menschen gesundheitlich kämpfen müssen. Du weißt, wie viele wirtschaftlich ums Überleben kämpfen. Wir bitten dich auch für alle Angehörigen, die bangen, für die, die helfen und am Ende ihrer Kraft sind, für die überforderten Entscheidungsträger. Gib ihnen rechte Berater, Weisheit, was sie tun sollen. Und wenn es möglich ist, schenk doch, dass wenigstens manche mit ihren Sorgen zu dir gehen und bei dir Halt und Geborgenheit und auch praktische Hilfe finden. Lieber Herr, es gibt so vieles, was uns bewegt und beschäftigt. Wir wollen es zusammenfassen in dem Gebet, dass du deine Gemeinde gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte setzt euch nochmal. Gottes Segen ist nicht ein Ritual am Schluss, dass man weiß, es ist fertig. Sondern Gottes Segen, das ist die Zusage dessen, der durch Jesus dein Vater wurde. Die Zusage seiner Gegenwart und seiner Liebe. Stunde für Stunde, Augenblick für Augenblick. Geht mit dieser Zusage. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch eine frohe, gesegnete Woche. Ich hoffe, das Mittagessen wird noch rechtzeitig fertig. War ein bisschen lang. Gott segne euch.